Liebe Gemeinde, Ostern ist es. Ostern, so heißt es, das ist der Grund unserer Freude und auch Grund unserer Hoffnung. Und um dieses Wort Hoffnung soll es heute in dieser Predigt gehen. Hoffnung, das gehört zum Menschsein, so sagen zumindest manche klugen Leute. Menschen können ohne Hoffnung nicht leben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich denke mir schon, ein Mensch, der gar keine Hoffnung mehr hat, das ist schon ein etwas trauriges Leben. Hoffnung ist wichtig für uns Menschen und darum ist es auch wichtig zu wissen, was Hoffnung eigentlich bedeutet. Eine schöne Definition, die ich gefunden habe, lautet so: Hoffnung bedeutet in einer Zeit der Leere, in Zukunft eine Zeit der Fülle zu erwarten. Hoffnung bedeutet in einer Zeit der Leere, in Zukunft eine Zeit der Fülle zu erwarten. Vielleicht muss man es nicht ganz so extrem sagen, Leere, Fülle. Hoffnung bedeutet auf jeden Fall, es wird etwas besser. Wenn wir sagen, heute ist weniger Frieden in Europa, dann sagt die Hoffnung, ja, aber es wird eine Zeit kommen, da wird wieder mehr Frieden sein. Also Hoffnung hat etwas mit einer Verbesserung zu tun. Wenn ich sage, ich hoffe, morgen ist Montag, das macht eigentlich keinen Sinn, weil das ist sowieso klar, dass das kommen wird. Es wird etwas besser. Eine Zeit der Fülle oder wenigstens ein Stück weit wird es besser. Das Wort hoffen, das ist zudem verwandt. Irgendwas ist in meinem Talar. Das ist mein Handy, Entschuldigung. Ich muss aber mal eben rangehen. Ah. Hallo, Tante, aber doch nicht jetzt. Seit dem Rücktritt der Familienministerin wissen wir doch, dass berufliche Dinge grundsätzlich vor privaten Dingen vorgehen. Ich bin gerade mitten im Gottesdienst in einer Predigt. Was ist los? Der Herr Breuer hat etwas von Hoffnung gesagt. Geh doch nicht so oft zum Herr Breuer. Der hat auch ohne dich genug Geld. Also ich muss jetzt Schluss machen, ja? Okay, ruf mich bitte nicht an, ich komme heute Abend mal kurz vorbei, ja? Frohe Ostern, tschüss. Entschuldigung, ist mir jetzt noch ein bisschen peinlicher. Weiter im Text. Das Wort hoffen ist sprachgeschichtlich verwandt mit dem Wort hüpfen. Hoffnung bedeutet eigentlich, man ist voller Erwartung, voller Erregung und wartet auf etwas, so wie die Kinder an Heiligabend, ja? Den ganzen Tag wartet man, oh, wann ist denn endlich so weit? Als junger Mann habe ich mal einen Liebesbrief geschrieben, da habe ich auch gezielt, oh, wie wird die Antwort sein, wie wird die Antwort sein? Das ist eigentlich Hoffnung. Hoffnung ist nicht irgendwie so eine vage Vermutung, ha, vielleicht ist es in 3 Tagen auch noch sonnig, aber wer weiß das schon. Hoffnung ist eigentlich auch nicht so etwas Resignatives. Naja, vielleicht wird es ja in 2 Monaten der Krieg vorbei sein, ja. Ich hoffe mal, dass nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Ja, genau weiß man es natürlich nicht und so. Nein, Hoffnung ist etwas Lebendiges, mit sozusagen eine fiebrige Erwartung. Paulus schreibt im Philipperbrief, seid fröhlich in Hoffnung. Eine gespannte Erwartung mit Leben, mit Leidenschaft drin. Das ist eigentlich nach dem Wortsinn Hoffnung. Aber solch eine Hoffnung kann natürlich nur entstehen, wenn ein guter Nährboden da ist. Das Kind weiß natürlich, der Heiligabend kommt irgendwann. Sonst wäre diese Hoffnung gar nicht da. Ich hatte auch die Gewissheit, da wird schon eine Antwort auf meinen Brief kommen. Hätte ich ihn mit der Flaschenpost ins Meer geworfen, da hätte ich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht gehabt, eine Antwort zu bekommen. Wir müssen also fragen nach einem guten Nährboden für die Hoffnung, wo sie wachsen, wo sie entstehen kann. Jetzt wackelt das Handy schon wieder. Das ist aber nicht Ihre Nummer. Irgend so eine Handynummer. Tante! Warum rufst du denn jetzt mit dem Handy an? Ja, du hast schon gewusst, dass ich sonst nicht rangehe. Ja, ich komme wirklich heute Abend. Ich verspreche es. Ich kann jetzt nicht länger. Du weißt doch, wegen der Familienministerin gehen berufliche Dinge jetzt immer vor. Ja? Also ich komme, ich verspreche es. So, jetzt reicht's aber. Tschüss. Oh Mann, das ist mir jetzt echt peinlich. Ich hoffe, das war jetzt wirklich das letzte Mal. Ja, also, aber eigentlich so meine Tante, die, brauchte jetzt auch einen guten Nährboden für ihre Hoffnung. Sie wollte einfach jetzt wirklich das Versprechen von mir haben, dass ich heute Abend wirklich vorbeikomme oder wenigstens anrufe. Und jetzt kann sie drauf hoffen. Vielleicht hat sie vorher gedacht, naja, ob der wirklich anruft. Pfarrer ist ja 24 Stunden im Dienst und wir wissen ja jetzt, Dienst geht immer vor, also kann er ja nicht mehr anrufen. Oder wie auch immer. Wir brauchen einen guten Nährboden für eine hoffnungsvolle Zukunft. Was kann das sein? Es gibt ja verschiedene Wörter für Zukunft. Ein Wort für Zukunft, das kennen wir aus der Schule, aus der Grammatik, Futur heißt das. Und es gibt auch eine Wissenschaft, die Futurologie. Wir kennen das vor allem vom Wetterbericht. Man versucht, Prognosen für die Zukunft zu machen. Aufgrund möglichst vieler Messdaten versucht man, das Wetter vorauszusagen. Und 2-3 Tage lang gelingt das in der Regel auch recht gut und danach wird es schwammig und ungewiss. Viel weiter reicht die Prognose eigentlich nicht. Oder zuletzt las ich so ein Interview mit so einem Experten, so einem Russland-Experten, so ein Interview auch zu diesem Ukraine-Krieg. Und dann habe ich plötzlich gestutzt, weil dann plötzlich in dem Interview drin stand, ja, er rechnet nicht damit, dass russische Truppen in der Ukraine einmarschieren. Und dann habe ich gemerkt, ach, das Interview ist bevor der Krieg begann entstanden, ist aber veröffentlicht worden, als der Krieg schon lief. Und da habe ich gemerkt, oh, dieser Russland-Experte, da hat er sich aber kräftig geirrt. Die Frage ist, können wir wirklich auf solch ungewisse Prognosen, dass wir versuchen, mit unserem Verstand, mit irgendwelchen Messdaten die Zukunft zu erfassen, kann man darauf wirklich eine lebendige Hoffnung gründen? Ich glaube nicht. Es gibt ja noch ein anderes Wort für Zukunft und das kennen wir alle. Es heißt Advent. Advent bedeutet, jemand aus der Zukunft kommt uns entgegen und schließt uns die Zukunft auf. Jemand, der ein Herz hat. Das bedeutet Advent, da kommt uns einer entgegen und zeigt uns, was wir erwarten dürfen. Und hier wird deutlich, wer denkt, dass diese Welt nur durch Zufall entstanden ist, der kann eigentlich keine wirkliche lebendige Hoffnung haben. Verbunden mit der Gewissheit, so wird es kommen. Der Zufall ist viel zu chaotisch, um eine echte Hoffnung erzeugen zu können. Advent hingegen, jemand, der ein Herz für uns hat, kommt uns aus der Zukunft entgegen. Zunächst einmal müssen wir sagen, ist in der Vergangenheit uns Menschen jemand entgegengekommen? Gott als Schöpfer, dass er überhaupt uns ins Leben gebracht hat. Gott, wie er in Jesus gekommen ist, wie Jesus gepredigt hat, wie er getröstet hat, wie er manchmal auch ermahnt hat, wie er heilte und sogar Tote auferweckt hat. Und dass auf diesen Jesus damals viele Menschen ihre Hoffnung gesetzt haben, das ist, denke ich, gut verständlich. Jemand, der solch eine Kraft und Macht hat, da kann man sein Lebensfundament drauf setzen. Nun kann man ja sagen, ja gut, das ist ja lang her. Das mit diesem Jesus, 2000 Jahre, das mit der Schöpfung ist noch viel, viel länger her. Und all das steht in einem Buch, in einem alten Buch drin, wo die neuesten Texte 1950 Jahre alt sind, die Bibel. Kann man da wirklich seine Hoffnung draufsetzen? Die Frage ist, ob dieser jemand, der ein Herz für uns hat, der in der Vergangenheit auf diese Erde gekommen ist, ob der auch heute noch kommt, ob der uns heute auch noch die Zukunft aufschließt. Für mich persönlich ist es ja immer ein ganz großes Wunder, fast so eine Art Beweis für die Wahrheit unseres Glaubens, dass diese christliche Botschaft wirklich um die ganze Welt ging. Diese seltsame Botschaft, dass da einer hingerichtet wurde und das soll der Retter der Welt sein. Und dass dieser Hingerichtete dann plötzlich wieder aus dem Grab gekommen ist, das klingt doch eher nach Gruselgeschichte. Eine altägyptische Mumie kommt aus der Pyramide wieder raus. Ja, wer glaubt denn sowas? Das guckt man sich nett an und schmunzelt und weiß, sowas passiert doch nicht. Aber es ist doch erstaunlich, dass diese Botschaft um die Welt gegangen ist. Millionen und Milliarden von Menschen erfasst hat. Und dass Menschen dadurch eine lebendige, leidenschaftliche Hoffnung bekommen haben, die so leidenschaftlich ist, dass viele Menschen sogar bereit waren, ihr irdisches Leben für diese Hoffnung aufzugeben. Viele der Jünger sind ja auch als Märtyrer gestorben und durch die ganze Kirchengeschichte Auch in der Nazizeit gab es hunderte evangelische Märtyrer, man weiß das oft gar nicht. Im Namen von Jesus wurden auch durch die Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tag Krankenhäuser gegründet, getragen von der biblischen Aussage über Jesus, er trug unsere Krankheit. Eine Hoffnung, die wirklich die Welt verändert hat. Im Namen von Jesus wurden auch durch die Jahrhunderte bis zum heutigen Tag Schulen gegründet, getragen von der Hoffnung, das gilt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und immer wieder haben Menschen erlebt, Gott kommt mir in meinem Leben entgegen und schließt mir eine positive Zukunft auf. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der auch dieses erlebt hat, dass Gott ihm entgegengekommen ist. Michael Williams heißt er, lebt in den USA. Er ist im Leitungsteam einer christlichen Gemeinde. Aber er hat furchtbare Angst vor dem Sterben und dem Tod. Obwohl er diese großen christlichen Aussagen kennt aus der Bibel, diese Aussagen von Auferstehung und ewigem Leben, es hilft ihm nicht. Diese alten Bekenntnisaussagen können in ihm keine starke Hoffnung hervorrufen. Was er braucht, dass er merkt, der kommt mir auch heute entgegen, in meinem Leben, das braucht er. Ich will Ihnen jetzt vorlesen, was er schreibt, was er gesagt hat. So schreibt er in der Bibel im Brief an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 5, lobt Paulus die Gemeinde für ihre zuversichtliche Hoffnung auf das, was Gott für sie im Himmel bereitgelegt hat. Es scheint, dass die Christen in Kolosse mindestens zwei Dinge hatten, die ich nicht hatte. Eine Vorstellung von dem, was Gott für sie im Himmel alles reserviert hatte, und Zuversicht in Bezug auf diese Verheißung. Die Zuversicht, ja, das ist wahr, das wird kommen. Aber er merkt, das hat er nicht. Was tut er nun? Und ich finde das, was er tut, eigentlich seltsam. Er kennt ja viele Bibelaussagen, aber sie geben ihm irgendwie nicht die Kraft und Hoffnung, die er braucht. Und trotzdem greift er ausgerechnet zu der alten Bibel, wo berichtet, wie Jesus damals den Menschen aus der Zukunft entgegengekommen ist. Sein Advent damals in dieser Erde, auf dieser Erde. Und er schreibt, ich musste mich auf die Wahrheiten stützen, die den Glauben der frühen Christen prägten. Und tatsächlich, als der Heilige Geist mich durch einen Abschnitt nach dem anderen führte, wuchs meine Hoffnung. Ich war in der Lage, diesen inneren Kampf mit Bibelstellen zu überwinden, die ich vorher nicht wirklich verdaut hatte. Und er entdeckt die große Hoffnung, die im Osterglauben steckt. Die Ewigkeit bei Gott ist eines der am meisten unterbewerteten Aspekte des Evangeliums in der heutigen Kirche. An Ostern oder bei den Beerdigungen wird es leicht gestreift, aber es ist nicht zentraler Bestandteil unserer Lehre. Wir sind mit dem Evangelium, das sich mit unserer Vergangenheit befasst, gut vertraut. Wir sind in die Idee eingeweiht, das Reich Gottes heute auf der Erde zu leben. Das fehlende Stück ist die Begeisterung für das, was als nächstes kommt. Paulus fehlte es nicht an dieser Begeisterung. Er schrieb an die Gemeinde in Philippi, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus diente gerne weiterhin zu Lebzeiten den anderen. Gleichzeitig würde er ohne einen Funken Angst sterben, genau wie Christus, weil er wusste, dass das, was auf ihn zukam, in jeder Hinsicht ein Gewinn und kein Verlust war. Paulus sah sich nicht gezwungen, Gottes Gaben zu nutzen, um den Tod um jeden Preis zu vermeiden. Jesus hatte seinen Blick auf die Zukunft verändert und ihn befreit. Und Jesus kann das auch für Sie und mich tun. Der Tod ist nichts, wovor Christen sich fürchten müssen. Alle können diese Hoffnung erhalten. Seien Sie bereit, mit dem Heiligen Geist auf eine Reise in die Bibel zu begeben. Erforschen Sie die Verheißungen der Bibel und Sie werden die Wahrheit finden, die Sie brauchen, um der Angst zu begegnen, wenn sie das nächste Mal kommt. Sie werden nicht auf einen Moment fixiert sein, den es zu vermeiden gilt, sondern auf einen Moment, den es zu umarmen gilt. Und ich erinnere mich auch an eine Geschichte über eine ältere Christin. In einem fetzigen Gottesdienst sang sie in der ersten Reihe eine halbe Stunde lang inbrünstig mit. Dann setzte sie sich neben ihre beste Freundin, lehnte sich an sie und flüsterte ihr die Worte zu: Ist Jesus nicht wunderbar? Und strahlte. Bevor ihre Freundin etwas erwidern konnte, fielen ihr die Augen zu und wenige Augenblicke später war sie von dieser Welt gegangen. Ihr Körper war immer noch in der ersten Reihe, aber sie war weg und sang mit Sicherheit immer noch. Jesus hat sie in diesem Moment nicht fallen lassen. Er war die ganze Zeit über anwesend. Sie ging Hand in Hand mit ihrem geliebten Retter ins Paradies. Soweit dieser Bericht von Michael Williams. Also sowohl dieser Michael Williams als auch diese ältere Christin haben den Advent von Jesus nicht einfach nur damals zur Kenntnis genommen, aha, so war das früher, sondern sie haben ihn in ihrem Leben erlebt. Er kam aus der Zukunft in ihre Gegenwart hinein, hat ihnen die Zukunft aufgeschlossen und so ist eine lebendige Hoffnung entstanden. Bei Michael Williams ist es entstanden, indem er hineingetaucht ist in die alten Bibeltexte. Da ist ihm Jesus Christus begegnet. Und so wurde seine Angst besiegt und seine Freude ist gewachsen. Bei dieser älteren Frau ist er im Lob Gottes, im Lobpreis, in der Musik begegnet. Und so wuchs ihre Liebe zu Jesus und ein gewaltiger Friede zog bei ihr ein und ließ sie sozusagen mit einem Lächeln, mit einem strahlenden Gesicht sterben. Zum Schluss möchte ich Ihnen einen bekannten Bibeltext vorlesen, aber der ist so schön, den muss man immer wieder hören. Einer der gewaltigsten Hoffnungstexte der Bibel, der Schluss vom Römerbrief Kapitel 8. Ist Gott für uns? Wer kann da streiten wider uns? Der seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, vielmehr zu unser aller Heil ihm hingegeben. Wie sollte der nun mit ihm uns nicht alles schenken? Wer wagt es, Gottes Auserwählte zu verklagen? Gott selbst spricht sie ja frei. Wer will sie verdammen? Christus Jesus ist gestorben. Noch mehr, er ist auch auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt sogar fürbittend für uns ein. Wer kann uns also trennen von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Henkerbeil? In allen diesen Kämpfen aber siegen wir aufs Herrlichste, denn uns hilft er, der uns geliebt. Fürwahr, ich bin gewiss, nicht Tod noch Leben, nicht Engel noch Gewalten, nicht Gegenwart noch Zukunft, nicht Kräfte aus der Höhe oder Tiefe, nichts in der ganzen weiten Welt wird je uns trennen können von der Liebe Gottes, die wir schmecken in der Gemeinschaft Christi Jesu, unseres Herrn. Soweit. Aber jetzt machen wir kurzen Stopp. Ich muss unbedingt jetzt doch bei meiner Tante noch eben anrufen. Ich weiß nicht, was da los ist. Entschuldigung, es geht in 2 Minuten weiter. Hallo Tante, ich kann nicht bis heute Abend warten. Was hat denn jetzt der Herr Breuer gesagt? Der Dr. Breuer. Was hat er genau von Hoffnung gesagt? Er hat gesagt, du bist in guter Hoffnung? Weißt du denn nicht, was das bedeutet? Du kriegst ein Kind. Aber das kann doch nicht sein. Du bist doch schon 85. Also ich muss sofort, also ich komme nicht erst heute Abend, ich komme gleich vorbei. Moment. Tschüss. Mit 85 noch in guter Hoffnung sein? Andererseits, die Sarah war auch 90, als sie ein Kind bekommen hat. Und der Abraham noch älter. Und über Abraham schreibt Paulus in Römer 4, Gott hat er geglaubt. Ihm, der die Toten lebendig macht, und der das Nichtseiende ins Dasein ruft. Selbst da, wo nichts zu hoffen war, hat er voller Hoffnung an seinem Glauben festzuhalten. Und das dürfen wir auch. Wenn wir in die Welt blicken, denken wir manchmal, ist doch nichts zu hoffen. Klima, Krieg, Pandemie und so weiter. Aber wir dürfen hoffen, wir dürfen fröhlich hoffen, auch da, wo nichts zu hoffen ist. Hier dürfen wir dem Abraham fröhlich nachfolgen. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. In Christus, wir singen aus dem kleinen Lied.